Die Trennung von Staat und Kirche von Dietmar Moldhagen. Dass die Kirche und der Staat voneinander getrennt agieren sollen, ist Kernbestandteil freikirchlicher Identität. Das Gemeindejugendwerk hat in seiner Aktualisierung der Baptist Principles formuliert, Baptisten und Baptistinnen seien Menschen, die sich für die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und der Religionsausübung einsetzen und für die Trennung von Kirche und Staat eintreten. Und in der Tat gibt es gute Gründe dafür. Viel zu oft hat die Kirche in ihrer Geschichte nach politischer Macht gestrebt, diese missbraucht und Menschen belogen, unterdrückt und ermorden lassen. Dass die gedanklichen Mütter und Väter der freikirchlichen Bewegung aus diesen himmelschreienden Verbrechen den Schluss zogen, mit dem Staat nichts zu tun haben zu wollen, ist sehr nachvollziehbar. Jesu Aussage, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, ist ein zentrales Argument dafür, dass beide Institutionen getrennt sein sollten. Kleiner Haken daran: Jesus selbst kannte noch keine Kirche, die entwickelte sich erst später. Und die Staatlichkeit des Römischen Reiches in den vergleichsweise entlegenen Provinzen wie Juda ist nicht mit dem heutigen deutschen Staat und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ohne Kaiser zu vergleichen. Was also bedeutet dieser Trennungswunsch heute? Blicken wir im Folgenden auf ein paar Felder der Verbindung von Kirche und Staat und fragen anschließend, was der freikirchliche Wunsch möglichst minimaler Verbindung von Staat und Kirche heute bedeuten kann. Problemfelder. Beginnen wir bei einem viel diskutierten Zankapfel. Der konfessionelle Religionsunterricht wird immerhin in den ersten Artikeln des Grundgesetzes, Artikel 4 genannt, die als Grundrechte nach Artikel 21 Grundgesetz nicht abgeschafft werden dürfen. Unser Religionsverfassungsrecht geht also hier gerade nicht von einer Trennung aus, sondern fordert explizit die Kooperation von Staat, Schule und Religionsgemeinschaften. Artikel 4 bezieht sich dabei nicht allein auf christlichen Religionsunterricht, sondern gilt für alle, die juristisch als Religionsgemeinschaften anerkannt sind. Das sind heute Juden, Hindus, Baha'i und die meisten Freikirchen. Hinzu kommt das Subsidiaritätsprinzip, nach dem der Staat die Aufgaben nicht übernehmen soll, die andere besser übernehmen können. Dieses Prinzip richtet sich gegen den Gedanken eines allzuständigen Staates und würdigt zivilgesellschaftliches, auch kirchliches Engagement. Auf Grundlage dieses Prinzips erhalten Diakonie und Caritas ebenso wie freikirchliche Träger staatliche Förderung für Kindergärten, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und anderes. Damit sind wir bei den Finanzbeziehungen angekommen. In Deutschland bedeutet das Kirchensteuersystem eine sehr enge Verbindung von Staat und Kirchen. Finanzämter ziehen die Kirchensteuer gegen eine von Landeskirchen und Bistümern bezahlte Gebühr ein und haben deshalb das Recht, jede und jeden nach seiner Religionszugehörigkeit zu fragen. Aus freikirchlicher Sicht ist das unnötig. Hinzu kommen die viel kritisierten Staatsleistungen. Basierend auf einer Regelung von 1803 erhalten Kirchen seither Ausgleichszahlungen für enteigneten Landbesitz. Der politische Skandal bei diesem Thema liegt darin, dass schon die Weimarer Reichsverfassung ein Ende dieser Staatsleistungen fordert. Dieser Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung gilt nach Artikel 140 Grundgesetz auch in der Bundesrepublik und wurde also seit mittlerweile 99 Jahren nicht umgesetzt. Zuletzt scheiterte dies, nach einem Gesprächsangebot der Kirchen als Reaktion auf die Finanzskandale im Bistum Limburg 2013, am politischen Desinteresse der von der Frage stark betroffenen Bundesländer. Ein letzter Bereich sei angesprochen. Die einzelnen Gläubigen aller Religionen leben in der Gesellschaft des weltlichen Staates. Viele Gläubige sind aus ihrer religiösen Überzeugung heraus aktiv für das Gemeinwesen tätig. Man denke nur an die immense ehrenamtliche Flüchtlingshilfe, die von tausenden Christen geleistet wurde und immer noch geleistet wird. Mit Blick auf diese Lebensrealität kann man Religion eben nicht als reine Privatsache vom öffentlichen Leben trennen. Staat und Kirche sind in Deutschland also vielfach verbunden. Rechtlich, finanziell und mit Blick auf den Alltag der gläubigen Menschen. Deswegen sprechen Kritiker dieser Rechtsordnung von einer hinkenden Trennung, Befürworter von einer wohlwollenden Neutralität des Staates gegenüber den Religionen. Konsequenzen. Was bedeutet das nun für ein freikirchliches Verhältnis zum Staat? Als ich in den 1980er Jahren in einer Baptistengemeinde religiös aufwuchs, war der Abstand zur Politik, aber auch zu gesellschaftlichen Debatten, recht groß. Es freut mich, dass dies in meiner Freikirche vielerorts heute ganz anders ist. Trennung im Sinne von Abschottung führt in die Isolation. Das ist nicht unser Auftrag und schlecht für die Menschen um uns herum, für die wir doch Salz und Licht sein sollen. In heutigen Worten, Orientierungsgeber, Lebenskompetenzvermittler und Würze in gesellschaftlichen Debatten. Natürlich kann die freikirchliche Betonung der Trennung von Kirche und Staat auch bedeuten, gegen jegliche gefühlte oder reale Bevorzugung der großen Kirchen zu streiten. Gleichberechtigung aller Religionsgemeinschaften kann ja auch heißen, keine Rechte für alle. Dabei sollte man allerdings bedenken, ob man daran mitwirken möchte, dass christliche Institutionen weiter an gesellschaftlichem Einfluss verlieren und ob man damit den Menschen einen Dienst erweist. Ich halte es für zielführender, ausgehend von der Betonung einer Trennung von Staat und Kirche, auf die Neutralität des Staates und seiner Repräsentanten zu achten. Das ist in der heutigen multireligiösen Gesellschaft keineswegs trivial. Denn ist es neutral, wenn die großen Kirchen in zahlreichen Gremien vertreten sind, die kleinen Kirchen aber nicht? Ist es neutral, wenn es auch rund 60 Jahre nach Einwanderung der ersten muslimischen Gastarbeiter keine bundesweit anerkannten muslimischen Religionsgemeinschaften gibt? Ist es neutral, im Kanzleramt während des Ramadan das Fastenbrechen zu feiern und dabei Koransuren zu rezitieren? Die Trennung zwischen Staat und Religion zu achten bedeutet, eine Äquidistanz, einen gleich großen Abstand von Politik und Verwaltung zu allen Kirchen und Religionen einzufordern. Und es bedeutet, sich für die gleichberechtigte interreligiöse Kooperation einzusetzen. Das interreligiöse Gedenken an die Opfer des Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt vom Dezember 2016 war, bei aller berechtigter Kritik an der konkreten Umsetzung, ein Signal in die richtige Richtung. Trennung zu betonen bedeutet schließlich, kirchliche und staatliche Institutionen dabei zu unterstützen, was sie jeweils tun sollen. Eine Partei ist nicht dazu da, spirituelle Erlebnisse zu vermitteln oder zu den Menschen zu predigen. Entsprechend ist beispielsweise der Arbeitskreis Christinnen und Christen in der SPD kein Bibellesekreis, sondern ein Parteigremium, in dem Politik beraten und gemacht wird, basierend auf dem die Mitglieder verbindenden Fundament des eigenen christlichen Glaubens. Umgekehrt sind Kirchen nicht in erster Linie dazu da, Kampagnen für Umweltschutz oder Armutsbekämpfung durchzuführen, sondern Gottesdienst, Seelsorge und Diakonie anzubieten. Gerne können und sollen Kirchen und Christen und Christinnen politisch die Stimme erheben. Wenn das aber ihre hauptsächliche Aktivität wäre, wird aus Kirche eine Bürgerinitiative, wovon es schon viele gibt. Trennung bedeutet auf der individuellen Ebene, sich sowohl für das Reich Gottes als auch für das Wohl der Welt einzusetzen. Warum nicht neben der Kirchen auch eine Parteimitgliedschaft? Man stelle sich vor, dass nur jeder Zehnte in der Kirche aktive Mensch in eine demokratische Partei einträte. Es würde die deutsche Parteienlandschaft verändern. Und ebenso die Kirchengemeinden.